An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Thema, ich denke, zu dem jeder von uns sofort sein Amen dazugeben kann. Probieren wir es mal aus. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen dazu. Jawohl, danke euch. Ich möchte mit euch nun zusammen das Leben und das Wirken von König Josaphat aus dem Alten Testament anschauen. Wir können von ihm einiges für unser Glaubensleben lernen, aber auch aus seinen Schwächen vielleicht dann lernen, wie man eben gute Entscheidungen trifft. Und darum ist der Untertitel eben gute Entscheidungen treffen. Zum Schluss gebe ich noch ein paar konkrete Tipps, wie wir zum Segen für andere werden können. Bevor wir aber starten, noch eine kurze Triggerwarnung. Ist ja etwas, was vielleicht bei dem einen oder anderen ein Thema so lostritt, was man vielleicht auch falsch verstehen kann. Vielleicht ist es so, dass du gerade Probleme hast und diesen Segen überhaupt nicht spürst in deinem Leben und dich dieses Thema eher auffühlt. Aber diese Predigt soll dir Hoffnung und Zuversicht geben. Und es geht nicht um deine Leistung. Ich möchte dir zusprechen, dass es Gott gut mit dir meint, dass er alles am Kreuz für dich getan hat. Es geht nicht um deine Leistung. Und wenn du das stellvertretende Opfer von Jesus angenommen hast, dann bist du nicht nur Gottes Geschöpf, du bist sein Kind. Und diese Gnade kann ihm keiner mehr nehmen. Also dein innerer Mensch ist sozusagen erlöst. Gleichwohl erleben wir das, dass wir als äußerer Mensch einfach in dieser Welt leben. Ne? Krankheit, Anfechtung uns einfach weiterhin umgibt. Und da gilt es, es auszuhalten. Erst im Himmel werden wir so manche Segnungen letztendlich erfahren. Und ich möchte auch in keinster Weise ein Wohlstandsevangelium hier predigen, so quasi, bleib nur bei Gott und dann wird alles gut, du musst nur genug beten und dann löst sich deine Probleme auf. Nein, so einfach ist es nicht. Ich möchte dich ermutigen, einfach dran zu bleiben. Jesus hat uns seinen Geist verheißen, nicht ein sorgenfreies Leben. Und deshalb möchte ich kurz noch beten. Ja, Jesus, wir brauchen deinen Geist, der uns in Wahrheit und Klarheit überführt, der uns aber auch führt in deine Segnungen. So segne du nun alles Reden und Hören. Amen. Gut, steigen wir ein. In 2. Chronik 17 lesen wir. Ihr dürft gerne hier mitlesen, ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Der Herr stand Josaphat bei, weil er dem Vorbild von David folgte und keine anderen Götter verehrte. Im Gegensatz zu den Königen von Israel diente er dem Gott seines Vaters und befolgte seine Gebote. Darum stärkte der Herr Josaphats Macht. Menschen aus ganz Juda kamen und brachten ihm Geschenke, und so wurde er reich und angesehen. Das ermutigte ihn, sich ganz auf den Herrn zu verlassen. Er ließ in Juda die Opferstätten und Holzpfähle zerstören, die der Göttin Aschera geweiht waren. Das ist jetzt aus der Übersetzung Hoffnung für alle, liest sich ein wenig schöner. Aber nun, wer war dieser König Josaphat? Eine kleine Übersicht, ein kleiner Teaser auf die Bibelschule, Altes Testament, da wird euch diese Folie wieder begegnen. Ihr braucht jedes Detail jetzt nicht zu erkennen, nur einen ganz groben Überblick. Wir haben also hier ausgehend von Saul, David und Salomo dann die Aufteilung in Nord- und in Südreich. Wir haben also das Nordreich mit den, also fangen wir mit dem Südreich an, Juda und Benjamin, die Stämme, mit der Hauptstadt eben Jerusalem und dann die zugehörigen Propheten in der jeweiligen Zeit. Und im Norden haben wir eben die übrigen 10 Stämme eben mit Samaria als Hauptstadt. Und dann nachher der König Ahab hier, der wird uns dann eben auch noch beschäftigen. Aber hier haben wir eben Josaphat. Und wenn wir so wollen, ist er also in der Linie von David, sozusagen, wenn man hier ist der Enkel, dann ist es der Urenkel von David. Manche Könige sind jetzt eben in Gelb geformt und natürlich die Propheten sind alle gelb, weil die folgen Gottes Geboten, Gottes Willen. Und die schwarz eingefärbt sind die Taten, wie es in der Bibel so schön heißt, das, was dem Herrn missfiel. Interessant jetzt die Übersicht, dass eben innerhalb der 200 Jahre hier oben im Nordreich alle schwarz waren, alle taten, was dem Herrn missfiel. Und manche im Süden, da war es ein wenig besser, Aber zum Schluss hat es zum einen natürlich das Nordreich in die assyrische Deportation geführt und auch die Verantwortlichen hier am Ende vom Südreich haben dann letztendlich auch gegen Gottes Gebote verstoßen, haben sich nicht um die Schwachen und Armen im Volk gekümmert, was letztendlich zur babylonischen Gefangenschaft geführt hat und dann eben letztendlich die Heimführung irgendwann mal. So. Manche sind schwarz und weiß, schwarz und gelb, ja, das sehen wir eben, dass sie vielleicht eben zeitlang gut waren, dann aber von Gott abgefallen sind. Und David eben, wir haben ja gerade gelesen, in einer Übersetzung heißt es auch, er wandelte auf den Wegen Davids. Also, und wenn David hier eigentlich gelb ist, und wir aber wissen, dass er durchaus seine Fehler hatte, ne, denken wir nur an den Fehltritt mit Bathseba, und von ihm aber gesagt wird, er war ein Mann Gottes. Und das, was ihn letztendlich hervorhebt, ist seine Bußfertigkeit. Dass er erkannt hat, was er falsch gemacht hat und dann davon abgelassen hat und sich wieder neu zu Gott dazu bekehrt hat. Und darin ist er ein Vorbild. Und das in diesen Spuren wanderte sozusagen unser Josaphat, der eben hier ist. Im Hebräischen eben Jehoshaphat, Gott richtet, übersetzt. Er wird uns jetzt heute ein bisschen begleiten und wir wollen von ihm lernen. Nun, wir lesen also weiter in 2. Chronik. Josaphat war sehr reich und genoss hohes Ansehen. Seinen ältesten Sohn verheiratete er mit einer Tochter König Ahabs und Isabel. Nach einigen Jahren besuchte er Ahab in Samaria. Der israelitische König ließ für seinen Gast und dessen Gefolge viele Schafe und Rinder schlachten. Dann versuchte er, ihn zu einem gemeinsamen Feldzug gegen die Stadt Ramoth im Gebiet von Gilead zu überreden. »Willst du nicht mit mir in den Kampf ziehen?«, fragte er den König von Juda. Josaphat antwortete, »Ja, du kannst auf mich zählen. Ich ziehe mit dir und stelle dir meine Truppen zur Verfügung. Und doch bitte frag zuerst den Herrn, was er zu diesem Feldzug sagt.« Da stellen Sie doch einige Fragen. Na, haben wir uns jetzt gerade so schön gemalt, diesen Josaphat. Und jetzt, was macht er denn jetzt? Er verheiratet also seinen Sohn Joram mit Athalia, die Tochter von Ahab und Isabel. Und Ahab und Isabel, da muss es doch bei uns mal klingeln. Das war noch da am Berg Karmel, wo der Elia mit dem Feuer und so weiter. Das waren Götzenanbeter, die beiden. Na, Baal und Aschera haben wir gelesen. Und jetzt ist es natürlich vielleicht menschlich verständlich, machen ja Königshäuser so untereinander, man verheiratet sich zusammen und stärkt die Macht. Ja, und wenn man miteinander verheiratet ist, dann greift man sich schon nicht an. Gemeinsam ist man stärker. Also es ist auf den ersten Blick scheinen das ja nachvollziehbare Gründe zu sein. Doch eben, er zieht am Strang mit dem Gottlosen. Und das, werden wir sehen, ist mit eine Entscheidung, die letztendlich zu wenig segensreichen Auswirkungen geführt hat. In manchen Übersetzungen steht eben dieses, ja, ich unterstütze dich mit, ich will sein wie du, mein Volk sei wie dein Volk. Die hatten ganz andere Ziele, die wie wir gesehen haben, das war oben schwarz, ne, und da unten war Licht, ne, da war hell. Also die hatten ganz andere Ziele. Keine Ahnung, warum er sich jetzt da so anbietet. Vielleicht ein Grund kann natürlich sein, dass er sich ja vorher verschwägert hat mit der Familie und jetzt ist es natürlich blöd, dann Rückzieher zu machen, zu sagen, ja, na, also ich kann jetzt da nicht mit, na, da hängt jetzt die Familie mit drin. Vielleicht hat er auch gedacht, wenn er erst mal lange genug mit dem Ahab und der Isabel zusammen ist, vielleicht kann er die auch noch auf die gute Seite ziehen. Das sind ja manchmal so Motive, die ja auch uns vielleicht so beschäftigen, dass man denkt, ja, ich kann da vielleicht noch was bewirken. Vielleicht wollte er aber auch einfach nur kein Feigling sein und wollte gemocht werden, was beides eigentlich schlechte Motive sind, wenn es um eine vernünftige Entscheidung gehen soll. Letztendlich hat er aber doch noch gesagt, zumindest, ja, wir sollen doch mal Gott fragen, was er dazu denkt. Naja, das hätte er besser vor er seine Zusage gegeben hat, machen sollen. Aber letztendlich fragen sie dann doch noch. Also der Abo lässt dann seine 400 Propheten zusammenkommen. Die sind dann in Samaria und dann die Königsdröhne sind dann vor dem Stadttor. Und dann feiern die Propheten, yeah, 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 ja, du zieh in den Krieg, der Gott wird dir den Sieg schenken. Josaphat ist ein bisschen skeptisch. Habt ihr nicht noch so einen richtigen Propheten? Ne? Und tatsächlich bringen sie ihm dann eben Micha, den Sohn Jimlas. Ahab mag ihn nicht so sehr. Der sagt von ihm, der sagt mir nichts Gutes, er sagt immer nur Böses. Klammer auf, wahrscheinlich sagt er ihm die Wahrheit. Klammer zu. Aber eben auf Nachfrage sagt er dann eben den Tod König Ahabs voraus. Er sagt, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jo, also auf in den Kampf. Schauen wir uns das mal genauer an, was jetzt passiert. Im Übrigen, diese Bilder sind KI produziert, also keine Ahnung, wie historisch das ist, ob die Rüstung passen und das alles. Es soll uns nur ein bisschen das Gefühl geben von dieser Schlacht. Der Ahab ist schon ein Fuchs. Der zu Beginn der Schlacht sagt er, du pass auf, Josaphat, du kannst ja in deinem Königsgewand bleiben. Ich ziehe mir was Einfaches an. Ich verkleide mich als einfacher Soldat, ne, und mache dich so ein bisschen vom Acker. Und der König Aram, ne, von den Aramäern, ja, der König von Aram, der tut seine Spitzensoldaten auf denjenigen, der wie ein König ist, den König von Israel, ansetzen, dass er auf dem Streitwagen ihn stellen sollen. Die sollen sich also nicht um anderes kümmern, sondern sollen den König stellen. Und die umringen also dann einen König, wie sie, Josaphat schreit zu Gott um Hilfe, weil er da umzingelt ist von Feinden, und Gott schreitet tatsächlich ein. Zum einen erkennen die Soldaten, dass es ja gar nicht der König Ahab ist. Ist ja ein anderer. Und zum anderen lassen sie ihn einfach von ihm ab. Ist auch ein König, hätte man auch gefangen nehmen können, aber sie lassen von ihm ab. Das war Gottes Unterstützung, Gottes Hilfe. Und dann wird in der Bibel beschrieben, dass ein Soldat aufs Geratewohl einen Pfeil abschoss. Also es ist jetzt nicht ganz klar, ob er vor Verzweiflung einfach mal durchgezogen hat. Mensch, jetzt haben wir den Falschen. Keine Ahnung, wie das genau war. Auf jeden Fall einfach mal so losgeschossen. Und dieser Pfeil trifft den Ahab. Na, ist doch verrückt, oder wie das manchmal gehen kann, dass seine Bosheit ihn doch irgendwann mal einholt. Er wollte dann noch fliehen auf dem Wagen, war ja verwundet, hat wahrscheinlich geblutet, aber das ganze Geschehen hat es nicht zugelassen, dass er mit seinem Wagen fliehen konnte, und er musste sozusagen auf dem Schlachtfeld bleiben, und dann heißt es eben, dass er bis zum Sonnenuntergang starb. Wahrscheinlich ist er dann verblutet letztendlich. Also hier nochmal höchste Bewahrung. Aber letztendlich, weil er selber durch Entscheidungen sich in so eine Bredouille letztendlich auch hineingebracht hat. Dann aber lesen wir eben, König Josaphat von Juda kehrte wohlbehalten nach Jerusalem zurück. Vor seinem Palast kam ihm der Seher Jehu entgegen, ein Sohn von Hanani. Er sagte zum König, hältst du es für richtig, einem Mann zu helfen, der von Gott nichts wissen will? Warum schließt du Freundschaft mit denen, die den Herrn hassen? Du hast den Zorn des Herrn heraufbeschworen. Aber er hat auch bei dir etwas Gutes gefunden. Du hast die Holzpfähle, die der Göttin Aschera geweiht waren, überall zerstört und dich entschlossen, von ganzem Herzen Gott zu dienen. Also jetzt wird er doch nochmal gelobt über den grünen Klee. Ne? Also das ist doch nochmal, es wird was Gutes gefunden. Er hat es ihm aber auch nochmal ins Gewissen geredet. Aber seine guten Taten vorher haben ihm sozusagen hier nochmal Absolution gegeben. Wir denken nun, naja, jetzt hat er wohl seine Lektion gelernt, der Josaphat, oder? No, wenn du es so deutlich gesagt kriegst. Na, man könnte jetzt aus dem Buch Könige und Chronik noch 2, 3 andere Geschichten erzählen, wo Josaphat mal mehr, mal weniger auf Gott gehört hat. Aus Zeitgründen lasse ich das weg. Ich möchte mit euch jetzt noch eine Begebenheit eben genauer anschauen, die uns, die wir ja auch Menschen sind mit unseren Stärken und Schwächen, wie dieser Josaphat, aber auch Hoffnung machen kann. Wir lesen weiter, heute müsst ihr viel lesen, ne? Aber ja, könnt ihr noch. Aber lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, ne? Also das ist jetzt sozusagen ganz viel davon, ne? Joram, Ahabs Sohn. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben ja vorher gehört, Josaphat hat selbst einen Sohn, der Joram hieß. Aber um den geht's nicht. Es geht um Joram. Ahabs Sohn wurde König von Israel im 19. Regierungsjahr König Josaphats von Juda. Er regierte 12 Jahre in Samaria. Auch er tat, was dem Herrn missfiel, wenn auch nicht in dem Maße wie sein Vater und seine Mutter. Immerhin entfernte er die Säule, die sein Vater zu Ehren des Gottes Baal hatte aufstellen lassen. Weiter kommt dann Vers 7. Zugleich sandte er Boten nach Juda zu König Josaphat und ließ ihm mitteilen: Der König von Moab hat sich gegen uns aufgelehnt und weigert sich, weiterhin Tribut zu zahlen. Willst du zusammen mit mir gegen ihn kämpfen? Josaphat antwortete: Du kannst mit mir rechnen. Ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung. Ha, wieder das gleiche Muster. Er fällt wieder rein. Ja, also in einer Übersetzung heißt es dann wirklich so schön: Ja, ich will sein wie du, dein Volk wie mein Volk, meine Pferde, deine Pferde. Hat es wirklich nicht verstanden, was denn da los ist. Ne? Schauen wir uns mal diesen Feldzug mal an und was da wieder alles schief gegangen ist und wie letztendlich heißt das so schön, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben, also unsere Fehler aber wieder ausmerzen und das dürfte König Josaphat erleben. Also der König Joram überredet eben den König Josaphat und dann zieht noch König Edom mit, die ziehen also zusammen los. Joram wählt dann noch den falschen Weg, also einen Umweg und dann sind sie 7 Tage länger unterwegs, sie haben kein Wasser mehr, sind also fast am Verdürsten und dann kommt Josaphat die Idee, ne? Er weiß schon immer, ne? Wir könnten doch mal einen Propheten fragen, der vielleicht Rat weiß, was wir jetzt tun sollen. Und dann kommen sie auf die Idee, dass ja eben da der Prophet Elisa in der Nähe ist. Ne? Elisa, der zusammen mit Elia schon unterwegs war. Und sie gehen zu ihm und er hilft ihnen. Er sagt ihnen, sie sollen in diesem trockenen Tal Gruben graben. Und dann über Nacht wird es nicht regnen, aber die Gruben sind voll Wasser. Es kommt dann auf übernatürliche Weise Wasser, kommt von den Bergen runter, sammelt sich in diesen Pfützen, sodass sie eben genügend Wasser für sich und die Pferde eben haben. Das ganze Tal ist also geflutet, mehr oder weniger. Und am nächsten Morgen, in dem Licht der aufgehenden Sonne, erscheint diese Wasserfläche wie Blut. Und die anrückenden Moabiter denken, ach, die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Das wird jetzt ein leichtes für uns, hier die zu überwältigen. Und sie rennen in den Hinterhalt der Israeliten. Und die können sie eben in Flucht schlagen und eben überwinden. Interessant ist aber, was Elisa sagt, während er um Hilfe gebeten wird. Doch Elisa war zunächst abweisend. Warum kommst du denn zu mir, König von Israel? Also es geht um den Joram. Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Geh doch zu den Propheten, die dein Vater und deine Mutter angeheuert haben. Nein, erwiderte Joram, denn es war der Herr, der uns hierher geführt hat und uns nun dem König von Moab ausliefern will. Klammer auf, er hat falsche Entscheidungen getroffen. Klammer zu. Da lenkte Elisa ein, nur weil auch König Josaphat von Juda hier ist, gebe ich dir eine Antwort. Wäre er nicht da, würde ich dich nicht einmal ansehen, geschweige denn irgendetwas für dich tun. Das schwöre ich bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene. Wow, das ist mal ein Zeugnis, wenn das jemand über einen sagen kann. Wenn wir Gott treu sind, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Unser Segen geht auf andere über. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Na, nehmen wir mal Josef her. Er wird von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Dort kommt er ins Haus von Potiphar, dem Kämmerer des Pharao. Und dann hat Potiphar Erfolg. Der Josef stellt sich so gut an, dass er also der Potiphar in der Achtung des Pharaos steigt. Der Segen geht über. Denken wir an Esther, wie sie eben für das Volk eintritt und ihr Volk rettet. Denken wir an Paulus und Silas in Philippi. Die waren im Gefängnis und haben gebetet Und dann gab es ein Erdbeben und die Gefängnistüren sprangen auf und die Fesseln fielen ab. Bei ihnen und bei allen anderen Gefangenen. Denken wir an die Segenslinie hier in der Gemeinde. Ja, wir, nächstes Jahr werden wir 30 Jahre alt. Angefangen hat es aber schon vorher. Das in Rohnsaas, dann in Gerhardshofen, dort ein Bibelkreis war und ein paar Treue fest dran gehalten haben und Gott groß gemacht haben. Und das, die Segenslinie zieht sich fort. Ich war während meines Studiumsjahr in München, ich war vier Jahre bei Campus für Christus in diesem Bibelkreis und so nach 2 Jahren habe ich mich bekehrt. Ich habe also Jesus, meinen Heiland und Herrn, als meinen Heiland und Herrn angenommen. Und jetzt sagt man das so einfach, aber diese Entscheidung, die wurde vorbereitet. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, ist mein Name in Gießen in der Zentrale in einem Gang gewesen. Da waren Namen von vielen Studenten aus ganz Deutschland, die noch nicht Ja zu Jesus gesagt haben. Und immer wenn die Angestellten da entlang liefen, haben sie für die Leute gebetet. Auch für mich. Daher zusammenfassend ein bisschen. Wir sollen also zuerst Gott fragen. Zuerst. Nicht wie König Josaphat so mal so ein bisschen nachschieben oder so ein bisschen und dann aber auch darauf hören, was er sagt. Er hat ihn ja auch gewarnt. Wir sollen also bei Entscheidungen zuerst fragen. Das denke ich, das ist bei großen Entscheidungen, wenn es um die Arbeit geht, um die Heirat, um den Ehepartner, um den Freund. Und manchmal ist es ja so, dass Gott einem Träume schenkt, wo es ganz klar ist. Also denken wir an den Paulus, wie er da den Makedonier da hört und sieht im Traum, komm herüber, wo er genau weiß, das ist also Gottes Plan, ich soll da übersetzen. Manche haben ein besonderes Empfinden dafür, bewusste Weisungen zu empfangen. Bei mir ist es eher so eine gefühlte Sicherheit, eine Gewissheit, dass das jetzt dran ist. Und dann mache ich mich auf den Weg und manchmal öffnen sich auch Türen, wo man es dann bestätigt sieht. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir Mitchristen einfach um Rat bitten, dass sie einfach das prüfen und dann auch über eine Entscheidung einfach das prüfen und Sicherheit geben, dass es tatsächlich mit von Gott kommt. Ich weiß noch, wie ich damals nach dem Studium vor dem Referendariat wollte ich dann mal nach Afrika, ne? So ein bisschen Abenteuer, Safari und es hat sich ein bisschen Arbeiten auch noch dazu, aber es hat sich nie was ergeben. Und dann hat Campus für Christus mir angeboten auf der Expo, ne, 2000 damals im Pavillon der Hoffnung, in diesem CVJM Walfisch, dieser gläserne Walfisch, dass ich Publikumsspiele moderiere. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich halt mal das, was ich gut kann und da werde ich gebraucht. Was anderes tut sich nicht auf, dann mache ich das. Und dort habe ich dann eben von einem Projekt von der Liebenzeller Mission erfahren, dass sie einen Elektriker suchen. Ich bin Elektriker und war dann ein halbes Jahr eben dort. Das Schöne, das Plus, das Zuckerl war, dass ich dort die Martina kennengelernt habe. Es ist bei großen Dingen gut, es ist aber auch bei kleinen Dingen gut. Ne? Jetzt letzten Donnerstag, ne? Es war ja Gewitter gemeldet, aber ich habe gedacht, es ist ja erst am späten Nachmittag, ich fahre erstmal meine 25 Kilometer, fahre ich auf die Arbeit, habe das Auto wo stehen und fahre dann 25 Kilometer. Und dann bin ich aber nicht rechtzeitig losgekommen, ich sehe schon immer am Regenradar, da kommt eine große böse schwarze Wolke mit ganz vielen gelben Punkten, also die Blitze. Na? Und dann habe ich gedacht, okay Gott, jetzt machen wir es so, ich fahre jetzt einfach mal und wenn es nur regnet, fahre ich weiter. Wenn es blitzt, stelle ich mich unter. Na? Also du kannst es das machen, dass das so eine sozusagen eine Schneise ist, na, für mich. Na. 20 Kilometer bin ich gekommen, dann ging es los mit Blitzen. Habe ich gedacht, okay, jetzt stelle ich mich unter. War tatsächlich auch da, wo ich mich unterstellen konnte. Habe mich dann von der Amelie abholen lassen. Na, mein Ehrgeiz war ein bisschen gekränkt, aber ich habe es auf Nummer sicher gemacht, weil ich es so ausgemacht hatte und ich habe ein deutliches Zeichen bekommen, so deutlich. Der Blitz war ein sehr deutliches Zeichen. Gut, wir sollen aber auch uns jetzt nicht einlassen mit dem Gottlosen und mit den Götzen, stattdessen Gottes Segen erwarten. Dies war Josaphats Schwachstelle und soll unsere Aufpassstelle sein an dieser Stelle. Ich habe einen Bekannten, ich bin ja auch bei den Gideons und wir verteilen diese kleinen Taschenbibeln und einen Gideon-Bruder, der hat ein Geschäft für Sanitär und Heizung und immer wenn ein neuer Vertreter zu ihm ins Büro kommt, dann bietet er ihm eben eine Bibel als Geschenk an und sagt eben, das sind meine Geschäftsbedingungen. Na, das ist das Kleingedruckte. In der Bibel gibt ja es kein Kleingedrucktes, keine Fallstricke oder so, ist alles klar und deutlich uns offenbart. Es gibt halt nur Kleingedrucktes. Na. Aber das fand ich so schön, dass er da einfach versucht, ehrlich zu sein, einfach hier nicht irgendwie zu sagen, na, machst mal einen Rabatt und dann, sondern es ist einfach, es ist ein klares Statement. Na. Götzen sind ja bei uns so ein bisschen aus der Mode geraten, also keiner rennt jetzt dem Baal oder der Aschera hinterher. Aber ein Götze ist ja etwas, was wir anstelle von Gott setzen. Oder zumindest etwas mehr Bedeutung geben, als was ihm eigentlich in unserem Leben zusteht. Insofern gilt es auch für uns immer wieder neu zu prüfen, wo sind unsere Schwachstellen, wo sind unsere Angriffspunkte. Und beim einen könnte es eben materieller Besitz sein. Es kann sein, dass du dich halt nur noch mit Aktienkursen und sonstigen beschäftigst. Und wenn Gott sagt, na, du sollst eben Gott lieben, na, und den Nächsten, also soll ich für beides auch angemessen Zeit haben. Und daher könnte das ein Angriffspunkt sein, dass dir das zu sehr dich abhält. Genauso Karriere und Erfolg. Arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten? Wo ist noch Zeit für andere Dinge? Vergnügen und Unterhaltung. Interessen sind ja das, was nun zwischen dem Heute und deinem Todestag stehen. Mit was beschäftigst du dich? Und manchmal ist es vielleicht so, dass Leute gewissen Stars nachjubeln, andere Menschen überhöhen und sich von diesen eben was erhoffen. Das können Stars sein, es können aber auch Menschen in unserem persönlichen Umfeld sein, die wir überhöhen, die wir die zu sehr Bedeutung haben. Oder letztendlich ist es eben, dass wir uns einfach zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Und das kann jetzt auf beiden Seiten passieren. Das kann zum einen sein, dass ich eitel, überheblich werde. Es kann aber auch sein, dass ich mich ständig klein mache, dass ich mich ständig hilfsbedürftig mache und vergesse, dass Gott ganz viel Gaben in mich hineingelegt hat und mich gebrauchen will für andere. Und wenn ich mich da immer wegducke, kann es aber auch sein, dass ich mich da zu sehr in den Mittelpunkt stelle und nicht meinem Auftrag gerecht werde. Leuten, die Schwäche haben, denen soll man helfen, aber ich darf auch auf meinen Auftrag schauen. Bei allem, was uns der sogenannte Zeitgeist immer wieder verspricht, gilt es, vorsichtig zu sein. Also alles, was uns von Gott eben wegführt, was ihn relativiert, was ihn klein macht, da müssen wir sorgsam sein, dass wir uns da nicht zu sehr dann abdriften lassen von der eigentlichen direkten persönlichen Beziehungen mit Jesus, die wir auch pflegen sollen. Dann Schwäche ablegen hat ganz viel mit dem vorigen Punkt zu tun. Es ist manchmal, vielleicht rutscht einem so eine Notlüge raus. Ich habe mich selber schon ertappt, da sage ich eben, du, ich habe dich doch schon mehrmals angerufen. Was sage ich denn da? Ich habe einmal angerufen. Das ist einfach, man macht sich so ein bisschen wichtiger, als man, es ist wahr. Es tut zwar niemandem richtig Schaden, aber es ist nicht aufrichtig. Und dann gilt es eben wieder, na, hingefallen, aufgestanden, Krone zurechtgerückt und weitermarschieren. Na, in Buße zu gehen, zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe falsch gehandelt. Na, und es zu bekennen und dann wieder weiterzumachen. Aber diese Schwächen, es muss ja nicht sein. Also da wieder sorgsam zu überlegen, was passiert. Da war mal ein Pastor, nicht aus dieser Gemeinde, und der ist nach dem Gottesdienst mit dem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren. Und die Polizeistreife hat es halt gesehen, hält ihn an und sagen sie halt, Mensch, das ist jetzt natürlich schon ein Bußgeld, ein Punkt und so weiter. Ne? Jetzt wenn Sie sagen könnten, dass es ein Notfall war, ne? So seelsorgerliches Gespräch oder irgendwas, dann könnte man drüber hinwegsehen. Dann sagt der Pastor, ich komme gerade aus dem Gottesdienst. Ich kann doch jetzt nicht irgendwas erzählen. Dann sind die beiden sind in ihr Auto gestiegen. wahre Geschichte, sind in ein Auto gestiegen und kamen dann mit einem Zettel wieder und er hat schon gedacht, naja, jetzt kriegt er halt sein Ticket, ne, jetzt kriegt er halt sein Bußgeld. Da stand dann drauf, 11. Gebot, du sollst nicht über eine rote Ampel fahren. Und die haben es bei einer mündlichen Ermahnung belassen. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir beschließen, als Mensch so zu leben, dass eben Gottes Segen auf uns ruht. Und jetzt war mal ganz viel im Alten Testament und ich denke, es ist gut und richtig, dass man das Alte Testament im Lichte des Neuen Testamentes lesen. Dass man es immer durch die Jesusbrille sehen. Und im Alten Testament war es ja so, dass nur bestimmte Leute, Könige, Propheten, aber auch vielleicht nur für bestimmte Zeit Gottes Geist hatten. Und vielleicht hat auch Josaphat letztendlich nicht diese immer bleibende Sicherheit. Wir dürfen die haben. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, dann haben wir seinen Geist. Wir haben Heilsgewissheit. Und das soll uns ermutigen, eben erlöster zu schauen. Von Philosophen Friedrich Nietzsche ist überliefert, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, ich glaube, da sind wir auch herausgefordert, einfach hier diese Ewigkeitshoffnung, die wir haben, auch auszustrahlen. Und wir sollten Menschen sein, deren Nähe gesucht wird, weil wir einen positiven Einfluss auf andere haben. Und wir sollten als Christen immer das Glas halb voll und nicht halb leer sehen. Zum Schluss. Psalm 1, Vers 1. Der Schreiber des ersten Psalms ist nicht genannt in der Bibel, aber die Überlieferung spricht ihm auch König David zu, der ganz viele Psalmen geschrieben hat. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich denke, das ist ein Motto, das uns gut geleiten kann, dass man also immer positiv denken, nicht über andere herziehen, die Wahrheit und Klarheit Dinge aussprechen und uns da einfach von Gott gebrauchen lassen, diesen Segensdurchleiter zu sein, den Gott möchte andere Menschen erreichen, eben mit dir. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Auch ein Gideon-Bruder hat in einem muslimisch geprägten Land mal einem, der die Bibel noch nicht kannte, eine Bibel schenken wollen. Und derjenige hat gesagt, warte noch, ich muss noch ein anderes Buch zu Ende lesen. Und dann so ging das mal 1, 2, 3 Wochen, hat immer wieder gefragt, darf ich dir jetzt die Bibel schenken? Na, ich bin noch nicht fertig. Und so, ne? Und dann nach 3 Wochen hat er dann die Bibel genommen. Dann hat der Gideon-Bruder schon mal gefragt, welches Buch hast du denn gelesen? Dann sagt er, dich. Wir sind vielleicht die einzige Bibel, in der unsere Zeitgenossen lesen. Und daher möchte ich uns einfach einladen, na, das auch glaubhaft zu verkörpern, mit Gottes Hilfe im Vertrauen auf Jesus hier ein gutes Beispiel zu geben. Amen.